Sie hören einen Podcast von Schweizer Radio DRS 2. Weitere Informationen finden Sie auf www.drs2.ch.
Schweizer Radio DRS 2. In unserer Reflexe-Reihe mit Fernsehsendungen von Alexander Kluge stellen wir Ihnen die ungewöhnliche Fernseharbeit dieses eigensinnigen Film- und Buchautors vor. Heute in der Folge 9 mit einem Thema, das gerade auch den Filmemacher Alexander Kluge beschäftigt und herausfordert.
Bekanntmachung. Fernsehmagazin von Alexander Kluge. Euran heißen die gebildeten und schönen Kurtisanen in Edo, der Hauptstadt der japanischen Shogune, dem heutigen Tokio. Männer konnten sie nicht kaufen, sondern mussten um sie werben. In dem Film Sakuran von Mika Ninakawa geht es um die Karriere einer dieser selbstbewussten Prostituierten, die zuletzt aus dem Vergnügungsghetto flieht. Megastars der Liebeskunst. Mika Ninakawas Film über schöne Kurtisanen im frühen Japan. Eine Produktion der Firma DCTP, bearbeitet für Schweizer Radio DRS 2 von Heini Vogler.
Es war ein langer Bürgerkrieg. Und ja, wie soll ich sagen, wir haben Ruhe bekommen, die Städte wurden befriedigt und dann fing es erst an mit der japanischen Kultur, mit der sogenannten Edo-Kultur. Und also in der japanischen Geschichte ist die Edo-Periode eine Periode der bürgerlichen Kultur gewesen. Und das war sehr interessant, einfach als Periode.
Und es ist wie ein Treibhaus.
Ja,
ein Garten.
Das kann man sagen. Wir haben ja das Land abgeschlossen gegenüber dem Ausland. Und dort hatten wir eine originäre Kultur entwickeln können. Und sehr viele, also Blüten, hatten wir dort gehabt.
Und in diesem Garten, ja, den der Shogun anlegt, ja, um die wesentlichen,
ja, so könnte man das wohl nennen,
da gibt es ein Vergnügungsviertel. Und was mich so begeistert hat an Ihrem Film ist, dass die Erotik dort, ja, generöser ist,
ja,
als heute.
Ja, das stimmt. Und gerade in diesem Freudenviertel, da hatten wir, ja, vielleicht wissen Sie, die Edo-Periode, da hatten wir 4 Stände gehabt und die Stände waren richtig getrennt. Und innerhalb des Freudenviertels gab es die Regel, dass zum Beispiel auch die Samurais, die Krieger, ihre Schwerter abgeben müssen, um überhaupt in das Freudenviertel hineinzukommen. Und jedenfalls war das so, wer Geld hatte, die waren alle gleichberechtigt. Also diese Stände verloren sich innerhalb des Freudenviertels. Ja, insofern war das eine nicht alltägliche Stelle gewesen, also abseits des täglichen Lebens.
Wenn Sie das, was eine, man kann nicht sagen Prostituierte, sondern eine Frau, die sich auf besondere Weise umwerben lässt.
Eine Euran.
Ja? Wenn Sie mir das einmal beschreiben, das ist ja etwas, was es in Griechenland mal gab, die Hetäre,
ja?
Die Gefährtin berühmter Männer, ja? In Athen. Ja? Und an einem ganz anderen Ende der Welt, ja, hier, ja, gibt es etwas ganz Ähnliches.
Ja. Ja, ich wusste das vom Griechenland nicht. Ja. Ich glaube, der Unterschied liegt teilweise darin, dass diese Frauen nicht nur sich selbst verkauft haben. Es gab natürlich so billige Prostituierte damals auch in Edo. Aber in dem Freudenviertel, das war ja ein Luxus gewesen. Man musste wirklich Geld haben. Also die Männer müssten Geld mitbringen. Und trotzdem wollten die Männer damals dorthin kommen. Es sind die Kultur, die da waren. Also auch die Frauen waren gebildet und waren ja sehr elegant, vornehm. Und das war dann halt so, die Männer müssten mindestens dreimal hierher kommen, bis sie bevor ins Schlafzimmer vorgelassen worden sind. Also das erste Mal, dann musste die Eulern nichts mal sagen, keine Begrüßung und gar nichts. Das zweite Mal hat die Eulern wenigstens ihn angesprochen, ohne namentlich zu nennen. Und zum dritten Mal, wenn die Eulern sagt, ja, du gefällst mir, dann hat sie dann sozusagen dessen Namen ausgesprochen und dann war man so quasi vermählt, also man war mal quasi Ehepartner und dann durfte man auch das Bett teilen.
Also man muss die Intimität sich verdienen.
Ja, also das heißt, dass die Eulerns auch sehr viel gelernt haben. Natürlich mussten sie auch schön sein. Und sehr symbolhaft finde ich, dass also, wenn sie zum Beispiel zusammen essen, dann hatte die Euran immer den höheren Sitz bekommen, also höher von der Hierarchie her.
Das ist eine Himmelskönigin.
Ja, und die Tengoku no Jōsama. ということですね、ドイツでいうところの。
Ja. でもただあまり日本人の人たちも意外とそこまで知らなくて。
Aber komischerweise die Japaner heute wissen das nicht so genau. Also und denken eigentlich die Eulerns sind identisch mit den heutigen in Anführungsstrichen Prostituierten. Und das stimmt hier nicht. Und deshalb wollte ich dann auch zeigen, dass das wirklich mit dem heutigen Wort zu sagen Stars waren, Megastars. Die Eulerns waren ja eigentlich so etwas. Und das wollte ich eigentlich ausdrücken.
Eine nächtliche Straßenszene in der Stadt der Eulerns. Schnitt. Eine Liebesszene mit einer Kurtisane und ihrem Geliebten. Ausschnitte aus dem Film Sakuran von Mika Ninakawa.
In England gibt es ja den Puritanismus. Religiösen Fundamentalismus und moralischen Fundamentalismus. Und in den Hafenstädten ist jetzt die Prostituierte, ja, das Gegenbild davon. Ja. Je moralischer die Männer, ja, je unerreichbarer die Liebe, ja, desto hässlicher das Gewerbe.
Ja.
Die hohen Lieben, die sind wie Tristan und Isolde, Romeo und Julia, fast immer tödlich. Und das ist in Edo praktischer.
Ja, da haben Sie recht. Aber trotzdem, also die Eulerns konnten ja aus diesem Freudenviertel ja keinen Schritt herausgehen. Und viele Frauen erkrankten dort und sind dann auch, hatten keine richtige Begräbnis, Bestattung bekommen hinterher. Also man kann nicht sagen, dass das so wunderbar war in diesem Freudenviertel. Also in einer Welt, in der man wenig Optionen hat, Wahl hat, man wurde dorthin verkauft, wurde versklavt. Und trotzdem versucht man, da zu überleben, zu kämpfen. Und das ist auch dieses Mädchen Kyoha erstmal.
Und jetzt wird dieses Mädchen zum Beispiel angegriffen in einer der ersten Szenen, ja? Von den anderen. Das sind Rivalitäten.
Ja? Mhm.
Und jetzt beschreiben Sie mal das Leben und die Karriere dieses jungen Mädchens.
Also sie wurde ja verkauft von ihrer Familie und landete in dem Freudenviertel. Und sie hatte ja eine ältere Schwester Prostituierte gehabt oder Eudan gehabt, die sie dann sozusagen erzieht. Sie hieß Shohi und Kyoha ja, war ja diese ältere Schwester Shohi quasi ja ein Beispiel, zum Vorbild geworden. Und indem sie dann sich gegen diese ältere Eudan Shohi sich aufgelehnt hat, hat sie dann zeigen können, sich selbst entwickeln können und dann auch sich mit dem Beruf abfinden können.
Und wird sie die Bessere?
Ja, also Kyoha und Shohi, die sind ja vom Alter her unterschiedlich. Die haben ja nicht sozusagen als Rivalin zusammengearbeitet. Aber ich denke, dass die erste, also die ältere Schwester Shohi, eigentlich eine sehr kluge Frau war. Sie hat vieles aufgegeben und hat dann aber trotzdem ihre Männern, ihre Freier dann gut gehandelt und hat dann geschafft, aus dem Freudenviertel herauszugehen. Und Kyoha, da fehlt ihre Schlauheit sozusagen. Sie bleibt sich selbst treu und kämpft dann umso mehr. Also ich glaube, dass Shohi und Kyoha ungefähr schon die gleichen Status zum Schluss erreicht haben, aber ihre Lebensart war gänzlich unterschiedlich.
Sie hat einen Gefährten. Ja, also hier gibt es ja auch Loyalitäten. Ja? Und das ist ein junger Mann. Ja?
Ja.
Wenn Sie den mal beschreiben und die Beziehung beschreiben.
Ja, also normalerweise ist es strikt verboten, dass eine Eudan oder die Frauen dort und die dort arbeitenden Männer sich lieben. Also das war völlig verboten und wenn das herauskam, da wurden sie ja richtig gelünscht und bestraft. Und
also sie werden nicht wie Eunuchen, ja? Der Türkei, ja, nicht? Impotent gemacht, die Männer, als Diener, ja? Sondern sie werden moralisch gelähmt.
Ja, aber normalerweise, ich glaube, wenn das herauskam, wurden die Männer mehr gelünscht als. Also es geht wohl darum, ob man den Schniedelwurz abschneidet oder nicht.
Sie wurde stärker bestraft.
Ja? Ja, ich glaube, das gab es nicht. Aber die wurden ja richtig hart rangenommen, also richtig gelünscht, also körperlich. Es geht ja darum, dass die Frauen ja sozusagen ihren Körper verkaufen, ihre Sexualität verkaufen. Und trotzdem hat Seiji ja die Kyoha sozusagen als kleines Mädchen immer beschützt, als Mensch anerkannt. Und ich glaube, das war für die beiden sehr wichtig, für Kyoha und Seiji, dass sie sich gegenseitig als Menschen anerkannt haben.
Und das ist richtig die Geschichte einer Freundschaft.
Oder Yuzhou no Story, das ist
ja. Ja.
Also, natürlich, ich glaube schon, die waren irgendwann mal auch ein Liebespaar, hatten eine liebe Beziehung, aber auch in der Beziehung zwischen Mann und Frau gibt es auch diese freundschaftliche Seite. Aber bei meinem Film ist es ja so, dass die Frauen ja versuchen, oder Kyoha versucht ja da wegzurennen, und wenn die beiden dann gefunden werden, dann müssen sie damit rechnen, dass sie auch dann zu Tode gelünscht werden, die Möglichkeit besteht. Und trotzdem sind die beiden ja zum Schluss geflohen.
Sie sind geflohen.
Ja.
Wo fliehen sie hin? In die Wildnis?
Ja, also das Freudenviertel, das ist eine unrealistische Welt. Sie verkaufen ja dort Träume. Und sie sind ja aus der Welt der Träume in die reale Welt gegangen, wo wirklich reale Kirschblüten blühen. Und das wollten sie mit ihren eigenen Füßen machen.
Mit ihren eigenen Füßen, ja, diesen Weg gehen, wo die Kirschblüten sind. Ja. Sie haben ein Symbol, eine Metapher, die Goldfische, ja, die in einem Aquarium leben. Ja. Sie sind nur im Aquarium schön für Menschen.
Ja. Ja. Ich habe ja ein Fotoband herausgegeben mit Goldfischbilder oder ich habe auch eine Ausstellung gemacht, nur mit Goldfischen. Und dort habe ich dann viel untersucht und das habe ich auch in dem Film benutzt, dass wenn Goldfische man in den Fluss freilässt, dass sie in der dritten Generation zu, ich weiß nicht, zu Karpfen oder irgendwelchen Fischen mutieren.
Eine hässliche Durchschnitts-, also graue Tiere, nicht?
Also damit die Goldfische schön bleiben können, müssen sie halt in diesem Glaskäfig bleiben. Und man kann ja die Goldfische auch kultivieren und schöner machen, aber da leben sie umso kürzer. Und trotzdem wurden die Goldfische immer weiter kultiviert, damit die Menschen sie beachten überhaupt. Und ja, man kann auch sagen, ach, die armen Goldfische. Aber man kann auch gleichzeitig vielleicht denken, naja, sie leben da ohne Gefahr, bekommen immer was zu essen. Und vielleicht sind sie ja ganz glücklich, dass sie in ihrem gläsernen Käfig, also in dem Glasgefäß drin sind. Also man kann ja nicht sagen, was besser ist. Und das wollte ich mit diesem Symbol ausdrücken. Und also das wollte ich auch unbedingt. Und in dem Originalbuch, das basiert auf einem Manga, da kommen diese Goldfische nicht vor. Aber ich wollte das unbedingt in meinen Film noch einbauen.
Das Ganze ist ein Manga-Geschichte,
nicht? Ja.
Weitere Passagen aus dem Film der Gesprächspartnerin Mika Ninakawa. Eine junge Kurtisane steht mit leerem Blick neben einem deutlich älteren Freier. Dieser streicht mit beiden Händen über ein Bein der Kurtisane. Sie trägt einen leuchtend roten Kimono. Schnitt auf eine ältere Musikantin, die eine tanzende Kurtisane begleitet. Nun schwimmen Goldfische, sozusagen durchs Bild.
Es ist Ihr erster Film. Als Filmregisseurin, aber Sie sind schon, haben eine lange Karriere als Fotografin auch. Ja, nicht?
Ja, 12 Jahre lang.
Nochmal zu den Goldfischen. Wenn Sie mir mal die Kultur, den Luxus, den Reichtum der Goldfische, ja, gibt ganz dicke, ja, ist die Größe ein Ideal bei Goldfischen?
Also in China gibt es ja auch Goldfische und die Chinesen und Japaner haben unterschiedliche Kriterien, was schöne, gute Goldfische sind. Also die Chinesen mögen Goldfische, die so ein bisschen komisch aussehen, mit ganz großen Augen oder mit ganz großen Flossen und langen Flossen.
Essen Sie die?
Nein, ich glaube, die Chinesen essen das auch nicht. Also ich habe gehört, dass es nicht so gut schmeckt. Aber die Japaner, die gucken dann eher so auf das Muster, ob die asymmetrisch sind oder nicht symmetrisch
und die Floppen in Farben.
Ja,
fluoreszieren.
Ja, fluoreszieren und dann, also wie die einzelnen Teile schön ästhetisch ausgebildet sind, das ist die Merkmale der Japaner. Aber in der Edo-Zeit, da war es einfach schick gewesen, Goldfische zu halten. Und die sollten da so, bunt sein. Und das war so ähnlich wie die Oidans halt. Und deshalb hatte man teilweise auch die Goldfische mit Oidan bezeichnet, also mit dieser höchsten Stufe der Kurtisanen.
Wenn Sie die Kurtisanen hier einmal beschreiben, nach ihren Tugenden, ja, nach ihren Qualitäten, den Tauschqualität, dem Wert. Es gibt sicher auch in China und in Japan wieder einen anderen Geschmack.
Also damals in der Edo-Zeit, ja, also das war ja so das Ideal aller Männer gewesen. Und dann ging es darum, wie man die Haare hochgesteckt hat oder welche Muster ihre Kimonos hatten. Und das wurde auch von den normalen Mädchen damals nachgemacht. Also man hat dann sozusagen versucht, da so bestimmte Eudern-Haarschnitte nachzumachen, also Haarsteckfrisur, und das hat dann die Namen der betreffenden Eudern dann auch bekommen. Und das kann ich nur so vermuten, aber ich denke, wenn wir heute zum Beispiel, heute werden wir wahrscheinlich keiner Sehnsucht gegenüber Prostituierten hegen, weder Frauen noch Männer. Aber damals war es so, dass sogar Frauen so die Euderns nachgemacht haben. Also insofern waren sie wirklich Megastars gewesen. Also früher, wenn sie andere japanische Filme sehen oder zum Beispiel auch Bühnenstücke sehen, da wurden die Euderns immer als so schwach, zarte, arme, traurige Figuren dargestellt. Aber ich bin ja selbst eine Frau und ich wollte eine energische Frau darstellen, die wirklich überlebensfähig ist und darum kämpft. Also ich habe deshalb dann auch viele Euderns sehr mit Individualität ausgestattet, ihren Charakter ausgebaut, und viele japanische Filme haben das jetzt Euderns zum Beispiel aufgenommen, aber ich glaube, dass meine oder mein Euderns-Bild in der japanischen Filmgeschichte auch etwas Neues hat. Also die anderen älteren Filme, die Regisseure, also im Film und auch auf der Bühne, das waren immer Männer gewesen, also Regisseure. Und die Männer haben ja sicher so romantische Gefühle gegenüber Frauen. Aber ich selbst bin eine Frau, also ich hege keine romantische Gefühle gegenüber Frauen, sondern ich weiß, wir Frauen sind stark.
Ja. Bilder aus dem Film Sakuran. Euran-Paare und Frauen. Schließlich tragen Frauen schwere Lasten im Hof eines winterlichen Hauses. Ein Mensch ist des anderen Spiegel.
Jetzt von dieser Stärke aus gesehen. Ja? Diese Stärke ist ja, kommt einmal von innen, ja? Bei einer Frau. Sie braucht immer andere Frauen auch als Spiegel, ja, um die Stärke zu erzeugen. Ja? Und ein Stück kommt von dem Spiegel, den die Männer geben. Ja. Und das ist oft ein Zerrspiegel. Wenn Sie immer mal jetzt den Abstand von Ihrer Edo-Welt, von diesen Euran, ja, im Auge haben und mir sagen, und ich mache Ihnen Vorschläge von solchen Zerrspiegeln.
Eine knallige Grafik. Der amerikanische Leutnant Pinkerton steigt eine Treppe hoch. Er ist auf dem Weg zu seiner Geisha Cho-Cho-San. Während jetzt das schon vereinigte Paar aus Giacomo Puccinis Oper Madame Butterfly in einem Szenenausschnitt à l'Américaine erscheint.
Da haben Sie einen US-Kapitän, der Japan besucht und auf ein Wochenende Madame Butterfly heiratet. Ja. Zum Schein. Er sagt eigentlich, das ganze Leben will ich dich auf keinen Fall haben. Und in meinem Land, USA, überhaupt nicht. Aber auf eine Nacht, ja, möchte ich die hitzigsten Gefühle von dir haben und ich werde sie bringen. Was würde eine Euran sagen?
Um
16:06. Würde sie sagen, nicht mit mir?
Ja, natürlich, ich habe ja die Eurans oder die Frauen als starke Figuren dargestellt, aber andererseits sind sie sehr schwach, wenn sie wirklich jemand, einen Mann gefunden hat, den sie liebt. Und wenn der Kapitän, der US-Kapitän, sehr hübsch aussieht oder schön ist und sagt, ja, für eine Nacht möchte ich mich in ihn verlieben, dann wäre das ja möglich. Aber wenn sie ihn nicht mag, dann wird sie wahrscheinlich, dann wird sie sagen, geh
auch nicht für die Nacht.
Wenn die Euran ihn nicht mag, ja. Also das, wie gesagt, ich habe ja vorhin gesagt, an der ersten Nacht hat er überhaupt kein Recht. Also der muss schon dreimal kommen. Aber, naja, aber ich weiß nicht, wenn der US-Kapitän sehr reich ist und Unmengen von Geld dann bezahlt. Letztendlich ist das ja auch ein Geschäft, ein Business, was die da machen. Vielleicht ist es möglich.
Und wenn sie ihn nicht mag, dann nützt es auch nichts, dass er sagt, hier ist ein amerikanischer Pass, hier ist Gold, ja, hier ist Fort Knox. Ja. Ich will dich lieben, das ganze Leben. Nutzt nichts.
Na, das hängt von ihr ab. Also es gibt ja unterschiedliche Frauen, unterschiedliche Oirans. Also vielleicht gibt es welche, die dann sagen, naja, wenn ich für eine Nacht so viel Geld bekomme, ist es okay. Also das ist auch eine Art Stärke der Frauen.
Wenn Sie mir nochmal den Manga erzählen, ja, der zugrunde liegt. Wie ist der beschrieben? Er hat ja die Farben nicht, die Sie haben.
Ja? Und vielleicht kennen Sie ja meine Bilder, meine Fotos, die sind immer bunt, sehr farbenfroh. Und da habe ich natürlich versucht, wie ich dieses Schwarz-Weiß-Bild dann in meine farbenfrohe Welt transportieren kann. Und da habe ich erstmal die Ukiyo-e, die japanische alten Holzschnitze, gesehen, die klassischen, wie auch es gibt auch diese prostituierten Holzschnitte aus der Edo-Zeit. Und ich habe sehr viele derartige Holzschnitte studiert.
Bekanntmachung. Megastars der Liebeskunst. Mika Ninakawas Film über schöne Kurtisanen im frühen Japan. Ein Fernsehmagazin von Alexander Kluge. Produziert von der Firma DCTP. Bearbeitet für Schweizer Radio DRS 2 von Heini Vogler.